D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien? Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Tag. Grenzen für Böhmermann. Der Staatsanwalt ermittelt.
Anleitung für Satiriker. So geht es mit dem Beleidigen von Staatsoberhäuptern.
Pannenfrei für Investigative, so geht es mit den Berichten rund um die Panama Paper.
Änderungen für Journalisten, worauf wir uns bei Facebook einstellen müssen.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Dietmar Wolf. Er begrüßt das aktuell bekannt gewordene Vorhaben der EU-Kommission, die Mehrwertsteuer für digitale Zeitungs- und Medienangebote abzusenken. Zitat: Es ist immer ein Innovationshemmnis für die Entwicklung digitaler journalistischer Geschäftsmodelle gewesen, dass der reduzierte Steuersatz bislang nur für die gedruckte Presse gelte. Die geplante Anwendung auch für digitale Zeitungsprodukte wird das Angebot verbraucherfreundlicher und günstiger machen und Kombiprodukte von Print und Online erheblich vereinfachen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Dass die Verleger jubeln, das wundert mich überhaupt nicht, denn es ist tatsächlich ein wichtiger struktureller Schritt für bessere Rahmenbedingungen, die es Medienanbieter leichter machen werden, ihre digitalen Angebote im Netz zu monetarisieren und tragfähige Online-Geschäftsmodelle zu etablieren. Eines wird aber auch ein abgesenkter Mehrwertsteuersatz nicht ändern. Wer als Medienanbieter im Netz wirtschaftlich erfolgreich sein möchte, braucht vor allem eins: kreative Angebote mit innovativen Formaten und spannenden Inhalten. Und das allerdings ist leider in vielen Verlagen häufig noch immer Mangelware.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das fakende Medienmagazin.
Ach ja, was ist schon echt? Diese Frage, die stellen wir uns auch in dieser Woche wieder. Konkret, was ist echte Satire und was ist nur als solche getarnt?
Einige Fragen, was ist Schmähkritik, die unter dem Deckmantel der Satire daherkommt? Andere Fragen, ist es vielleicht am Ende Satire, weil die ganzen Reaktionen drumherum vielleicht am Ende bewusst einkalkuliert waren und so das große Ganze nichts anderes als eins ist, nämlich Satire?
Ihr erahnt es bestimmt schon. Ja, wir reden über Jan Böhmermann und natürlich über den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Letzte Woche Freitag, da hat das ZDF zunächst das Neo-Magazin Royal aus der Mediathek gelöscht und dann wieder geschnitten hochgeladen. Die Begründung, die Satire genüge nicht den Qualitätsstandards des ZDF.
So erfährt man mal, dass es welche gibt. Als umstrittenes Schmähgedicht wird das Gedicht in vielen Medien bezeichnet. Die Bundeskanzlerin hatte das Gedicht als bewusst verletzend dann auch tituliert und sie musste sogar deswegen mit dem türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu telefonieren.
Jan Böhmermann scheint es damit geschafft zu haben, ein noch größeres Echo als Extra 3 auszulösen. Seine Sendung wurde tatsächlich gelöscht. Merkel hat sich expliziter geäußert und musste sogar zum Hörer greifen. Und noch eins, die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Die Staatsanwaltschaft in Mainz ermittelt jetzt, denn 20 Strafanzeigen von Privatpersonen sollen demnach dort eingetroffen sein. Tja, wie fühlt man sich so als Böhmermann? Der große Sieger, weil das ganze Spiel aufgeht? Oder total als Loser, weil die Satire eigentlich gar keine war und alles jetzt ein bisschen gekippt ist? Das klären wir jetzt mit Jan Böhmermann. Guten Abend.
Moin. Na, wie geht's?
Ja, geht, ne? Also auf uns ist ja weder Erdogan sauer, noch ermittelt der Staatsanwalt. Das ist gut. Auf der anderen Seite wird über uns aber auch nicht so berichtet jetzt wie über dich. Wie sehr hast du mitbekommen, dass über die staatsanwaltlichen Ermittlungen und die Frage, ob dein Erdogan-Gedicht Satire oder tatsächlich einfach nur Beleidigung war, jetzt auch journalistisch diskutiert wird?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich kriege das ja gar nicht mehr so mit. Mittlerweile werden hier so echt schon diktaturähnliche Strukturen eingeführt in der WTF. Der Künstler wird nur noch über das Nötigste informiert, um ihn nicht zu sehr zu belasten. Das führt dann irgendwann dazu zu so einer Gaddafi-Gottschalk-artigen Entfremdung vom eigentlichen Arbeiten, weil man wirklich gar nicht mehr weiß, was eigentlich Sache ist und die Leute einem nur noch die positiven Sachen. Das habe ich mir aber explizit so gewünscht.
Gut, dann sprechen wir doch zumindest mal darüber, wie die ganze Nummer entstanden ist und was eure Absicht war. Was war euer Ziel?
Ziel ist, wir, also das Team hier von der Bild- und Tonfabrik und ich, wir müssen es lustig finden. Und wenn das geschafft ist, und das ist die schwierigste Aufgabe, weil wir sind sehr kritisch und finden sonst nichts lustig, dann ist alles andere nur Bonusmaterial.
Das heißt, die ganze Diskussion, die jetzt entstanden ist, ob nur das Gedicht Satire ist oder auch das Drumherum, also welcher Staatsanwalt überhaupt jetzt erbost reagiert und welcher Staatsanwalt jetzt ermittelt, gehört irgendwie am Ende zur ganzen Satire, also diese Orchestrierung, das Offenlegen von Empörungsmechanismen, sowohl der Medien als auch der Menschen draußen, das hier zeigt, wie bereitwillig wir irgendwelche Dinge glauben, die wir glauben wollen. Das hat keine Rolle für euch gespielt, also das würde man euch als öffentlich-rechtlichem Magazin eigentlich zuschreiben.
Ja, naja, nur bei uns ist es eher ein spielerisches Interesse und wir sind eine öffentlich-rechtliche Fernsehsendung. Bei uns ist nichts anderes als Entertainment Sinn und Zweck all unseres Schaffens. Und da habe ich nichts mit am Hut.
Aber kann man Entertainment nicht auch mit leichteren Mitteln erreichen? Ich meine, ihr habt das nicht nur jetzt ja lustigen Szenen in der Bundespressekonferenz ausgelöst, sondern es ist ja sogar zu staatsanwaltlichen Ermittlungen gekommen. Das heißt, ihr habt da für das reine Entertainment schon ein Level, wie man Unterhaltung ernst nehmen kann.
Wie man Unterhaltung ernst nehmen kann. Natürlich ist das alles nur Quatsch und keiner braucht es eigentlich. Aber wenn man das macht und wenn man sich dafür entscheidet, das zu machen, muss man das machen. Und dann muss man das eben auch annehmen und sagen, okay, dann geben wir uns immer so lange Mühe, bis wir ein Produkt haben, wo wir sagen, das ist das Bestmögliche, was wir jetzt gegeben haben. Und dann mal gucken, was passiert.
Jetzt brauchen wir aber mal Beratung. Was ist denn der Trick, so einen Coup zu landen und damit so in die Medien zu kommen?
Wenn man eine Ahnung davon hat oder glaubt, eine Ahnung davon zu haben, und Sachen macht mit Mühe und Ehrgeiz und ja Energie macht und das nicht einfach so und nicht einfach nur rausgeht und einfach mal guckt und sich auskennt, dann glaube ich, gelingt sowas. Und das ist einfach oft eine Frage der Zeit. So, es ist natürlich anstrengend und man darf sich, gerade wenn man sich mehr Gedanken macht, neigt man auch dazu, eher aufzugeben, aber man darf dann eben nicht aufgeben und muss einfach weitermachen und dann gelingen Dinge, die es vorher noch nicht gab, glaube ich, ist so eine Theorie.
Der große Coup also, eine einzige Spaßnummer und die Leute sollen sehen, was sie in der Diskussion draus machen, sagt Jan Böhmermann in Was mit Medien. Dankeschön.
Gerne, weiter so und jetzt wieder Hand in die Hose und ab zu YouPorn.
Ach ja, was ist schon echt? Diese Frage haben wir gerade auch zur Einführung unseres Interviews mit Jan Böhmermann gestellt. Und auch jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ach ja, was ist schon echt?
Unser Interview mit Jan Böhmermann gerade auf jeden Fall nicht. Oh. Der eine oder andere kluge Kopf unter euch, den soll es ja auch geben, der wird sich gedacht haben, Moment, das habe ich doch schon mal gehört.
Ja, wir haben wieder unseren guten alten Jan Böhmermann Interview-Baukasten bemüht, den wir zum Start des Neo-Magazins mal von ihm bekommen haben. Es ist halt nicht alles in den Medien so echt, wie es vielleicht scheint.
Satire ist zum Beispiel nicht unbedingt Satire. Schmähgedicht ist nicht unbedingt Schmähgedicht und manchmal, da wird es halt erst später was ganz Großes raus. Eine Frage, die bleibt aber, wie beleidigt man denn nun ein Staatsoberhaupt richtig?
Tja, das ist eine gute Frage und da holen wir uns jetzt mal am besten juristischen Beistand. Und der kommt heute vom Strafrechtler und dem Kopf hinter dem lawblog.de und zwar Udo Vetter. Schönen guten Abend, Udo.
Hallo, guten Abend.
Ja, da wollen wir doch erstmal uns mal mit diesen Ermittlungen aus Mainz anschauen. Der Staatsanwalt schaut sich das ganz genau an, was da jetzt rund um Jan Böhmermann passiert ist. Muss Jan Böhmermann da jetzt irgendwie richtig Angst haben oder sind das eher so pro forma Ermittlungen, die ihm irgendwie auch in die eigene PR reinspielen?
Ja, so wie die Sache sich mittlerweile entwickelt, muss ich als Strafverteidiger sagen, braucht der Herr Böhmermann vielleicht doch bald langsam einen Anwalt, weil das nimmt schon bedrohliche Ausmaße an. Was sich am Anfang als, sage ich jetzt mal, eher so kleine Utopie oder Gefahr am Horizonte aufdreute, ist ja nun durchaus ernst geworden. Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt, bejaht wohl offensichtlich einen Anfangsverdacht und jetzt hängt es an den beteiligten Regierungen, also insbesondere dem türkischen Staatspräsidenten und der Bundesregierung, ob der Herr Erdogan einen Strafantrag stellt und ob die Bundesregierung dann sozusagen die Strafverfolgung in Deutschland zulässt. Und dann kann es in der Tat erstmal ernst für den Jan Böhmermann werden, wobei ich aus meiner Sicht vorausschicken möchte, dass ich meine, dass es am Ende für doch gut ausgehen wird, weil man wird ihm eine Beleidigung so nicht einfach nachweisen können.
Was müsste man denn dazu tun, um eine solche Beleidigung in diesem Kontext tatsächlich nachzuweisen?
Naja, letztendlich, wenn das Strafverlangen der türkischen Regierung vorliegt und die Bundesregierung wirklich tatsächlich von ihrer Möglichkeit Gebrauch macht, dann ein Ermittlungsverfahren in Deutschland zuzulassen, dann hängt es halt von der Frage ab, was hat der Herr Böhmermann da im Fernsehen veranstaltet. War das tatsächlich eine Beleidigung? Und das führt natürlich dann in die juristischen Tiefen, nämlich zu der Frage, muss man, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen, muss und darf man nur am Wortlaut kleben oder muss man den gesamten Kontext sehen? Und ich glaube, jedem, der das Schmähgedicht sozusagen schon mal angesehen hat, dem wird klar sein, dass der Herr Böhmermann ganz andere Zwecke verfolgte als Herrn Erdogan, als Ziegen-F-Pünktchen-Pünktchen-Pünktchen zu denunzieren.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, einige sagen ja auch, dass er, dass die Satire erst daraus entstanden ist, überhaupt, dass sich die Reaktionen so entwickelt haben, wie er das vielleicht erahnt hat. Also dieses große Ganze. Aber das ist wahrscheinlich, spielt das juristisch dann überhaupt keine Rolle, oder?
Doch, das ist aus meiner Sicht fast geradezu entscheidend, dass man hier natürlich bei vernünftiger Betrachtung dessen, was der Jan Böhmermann gesagt hat und wie er es gesagt hat, erkennen konnte, dass es sich hier sozusagen um eine gezielte Provokation handelte. Dass also letztendlich er genau diesen Medienzirkus und auch jetzt diesen juristischen Zirkus, der da losgetreten wird, wollte, einfach um A, die Prozesse offenzulegen und auch die ganze Absurdität, also auch dieses, ich nenne es mal Kothaus der Bundeskanzlerin vor Herrn Erdogan zu entlarven, die ja jetzt gesagt hat, das wäre ja eine ganz schlimme Sache gewesen, statt eigentlich ihrer Aufgabe Rechnung zu tragen und die Meinungs- und Kunstfreiheit in Deutschland zu verteidigen. Also letztendlich hat Böhmermann, wenn man ja auch das Interview auf YouTube sich mal anschaut, ja das auch ganz geschickt in den Kontext eingebettet. Er hat ja selber oft genug gesagt, das ist ja eigentlich verboten, was ich hier sage und eigentlich darf ich das nicht, um das mal zusammenzufassen. Und da wird man natürlich dann die Frage stellen, hat er eigentlich das gesagt, was jetzt sozusagen auf dem Papier steht, oder hat er etwas anderes gemeint? Und da ist es in der Juristerei wie immer im Leben, da gibt es zwei Juristen und am Ende drei Meinungen und man kann fast nur hoffen, dass die richtige Meinung für Herrn Böhmermann zieht.
Ja, und das Interessante ist ja eigentlich auch, dass ihm das ZDF da ja scheinbar ein bisschen die Karten gespielt hat, weil eigentlich wurde es ja erst dann spannend, als es dann einen Tag später am 1. April auch noch ausgerechnet zunächst komplett gelöscht und dann geschnitten wieder der Mitschnitt hochgeladen wurde.
Ja, mich persönlich entsetzt praktisch diese fehlende Courage, dann zu sagen, das ist hier eine ganz eindeutige Satire gewesen. Und Satire fällt ja nicht nur unter die Meinungsfreiheit, was immer wieder hervorgehoben wird, sondern sie fällt ganz eindeutig auch unter die Kunstfreiheit. Und wir in Deutschland sind stolz darauf, dass unser Grundgesetz zwar die Meinungsfreiheit einschränkt, aber die Kunstfreiheit nach wie vor nach dem Wortlaut des Grundgesetzes schrankenlos gewährleistet ist. Das beachten viele nicht. Und dass hier nur ganz enge Grenzen gesetzt sind, wie zum Beispiel die Menschenwürde. Nur ist natürlich Herr Erdogan jetzt niemand, der nicht im Dichte der Öffentlichkeit steht und der nichts auszuhalten hätte. Ja, man kann ja viele gute oder wenige gute und viele böse Dinge über ihn sagen. Und so ein Mann muss natürlich eine Schmähkritik im weitesten Sinne viel eher aushalten als der Normalbürger.
Muss er tatsächlich eigentlich eine solche Schmähkritik von einem Jan Böhmermann sogar auch eher aushalten als von einem Normalbürger, weil man bei dem ja sowieso unterstellen muss, dass er nichts ernst meint?
Ja, ich schätze Jan Böhmermann und er hat wirklich eine gute Gabe, sozusagen den Finger in die Wunde zu legen und das gelang ihm in der Griechenland-Krise mit Herrn Varoufakis ebenso, wie es ihm jetzt mit dem Herrn Erdogan gelingt. Und man kann fast nur staunen, dass sowohl die Politiker als auch die Juristen diesem Herrn Böhmermann dann so zuverlässig auf den Leim gehen.
Was mit Medien? Das schöne Panama-Medienmagazin. Wir wollen es jetzt mit diesem gigantischen Datenscoup der Süddeutschen vom NDR und zahlreichen anderen Medien beschäftigen, reden dazu weiter mit dem Strafrechtler Udo Vetter. Aber erst, Herr Pähler, hast du noch mal eine Frage zu Jan Böhmermann?
Ja, eine Frage, die treibt mich tatsächlich noch um, Udo. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, dass es jetzt tatsächlich davon abhängt, ob es für Böhmermann gefährlich werden könnte, ob die Türkei dieses Strafverlangen denn nun ausspricht oder nicht. Wenn die das jetzt nie tun, kann das eigentlich irgendwann mal verjähren oder kann die Türkei und Erdogan jetzt quasi immer so latenten Druck auf Böhmermann ausüben, so nach dem Motto, wenn du noch einmal was machst, was uns nicht passt, dann sprechen wir dieses Strafverlangen aus. Oder ist das einfach irgendwann vergessen und verjährt?
Nein, auch hier gelten Fristen. Es gilt zwar nicht die übliche Strafantragsfrist von lediglich 3 Monaten, aber spätestens nach 3 oder 5 Jahren, je nachdem welches Delikt man annimmt, wäre es verjährt. Also 5 Jahre müsste der Herr Böhmermann im Zweifel schwitzen und gucken, ob Herr Erdogan so lange an der Macht bleibt.
Na, das steht zu befürchten, aber okay. Ja.
Ich glaube, sein Name ist noch nicht im Zusammenhang mit dem anderen großen Medienthema in dieser Woche genannt worden, den Panama Papers. Seit Sonntag 20 Uhr ist dieses Thema in der Öffentlichkeit. In den vergangenen Monaten haben um die 400 Journalisten von zahlreichen Medien ja 2,6 Terabyte Daten analysiert, um über Offshore-Konten auf Panama zu berichten. Auch zahlreich die Namen von zahlreichen Prominenten sind aufgetaucht. Udo, was war da so dein Gedanke, als du dann vielleicht am Sonntagabend oder später dann auf das Thema gestoßen bist?
Ja, ich habe natürlich erstmal geguckt, ob ich in meinem Leben als Anwalt schon mal ein Konto in Panama eröffnet oder damit zu tun gehabt habe. Das war glücklicherweise nicht der Fall, dazu bin ich zu unwichtig offensichtlich. Aber der erste Gedanke war natürlich schon die Frage, kann das denn so richtig sein, dass hier möglicherweise Menschen so ins Licht der Öffentlichkeit gezogen werden, obwohl der Besitz von Geld, glücklicherweise auch Bargeld, heutzutage noch nicht verboten ist und es ja auch für uns Deutsche bislang nicht verboten ist, unser Geld im Ausland anzulegen, und zwar so lange, wie wir brav unsere Steuern zahlen. Also schon ein bisschen sich zu hinterfragen, ob man jetzt hier sozusagen so voreilige Rückschlüsse daraus ziehen kann, dass jemand ein Konto in Panama hatte.
Hätten denn sozusagen die Journalisten, die darüber berichtet haben, direkt etwas anders machen müssen, um diese Unterstellungsvermutungen da zu vermeiden?
Naja, was ja auffällig ist, und das hat ja auch einen juristischen Hintergrund, ist, dass die deutschen Medien sich ja, was die Nennung von Namen angeht, ganz eindeutig zurückhalten. Es wird ja nur, es kursieren ja nur ganz wenige konkrete deutsche Namen, und die meisten Namen, die eben möglicherweise in diesen Papieren den Journalisten bekannt geworden sind, werden ja gerade nicht veröffentlicht. Und das hat natürlich einen ganz knallharten juristischen Hintergrund, weil natürlich dieser Besitz des Kontos als solcher, gerade jetzt in dem Kontext, dass man da möglicherweise fast einer Straftat, in die Nähe einer Straftat gerückt wird, nicht einfach so veröffentlicht werden kann. Also Stichwort Persönlichkeitsrecht.
Worauf müssen Journalisten achten?
Ja gut, das Persönlichkeitsrecht gilt natürlich für jeden, und ebenso gilt die Unschuldsvermutung. Und wie ich gerade schon sagte, der Besitz oder die Inhaberschaft oder die Stromeigenschaft für ein Konto in Panama bedeutet ja noch nicht, dass damit illegale Dinge gemacht worden sind. Es besteht ja Einigkeit darüber, dass derartige Konten in Panama legal sind, und man kann sie auch als Deutscher haben. Die Frage ist halt nur, hat man damit möglicherweise Steuern hinterzogen oder Ähnliches. Nur wenn jetzt Medien, und das tun sie aus gutem Grund nicht, das nicht sagen können, damit wurden illegale Geschäfte gemacht, ist es natürlich so, dass sie den Namen des Betroffenen nur schwer in die Öffentlichkeit ziehen können. Das heißt also, das ist der Hintergrund, warum die Medien sich sehr zurückhalten mit der Nennung konkreter Namen. Und das ist natürlich auch völlig richtig.
Es gibt ja noch so, also eine Sache, also auch gerade zum Beispiel die Medien, die nicht direkt an den Recherchen beteiligt sind. Wenn dann zum Beispiel Medien in anderen Ländern irgendwelche Namen übertragen und so, also dann auch vorsichtig mit zitieren, weil da muss man, im Zweifel kann man sich nicht darauf berufen, ich habe hier nur das Medium zitiert, sondern muss da auch aufpassen, weil ich da im Zweifel selber recherchieren muss, oder?
Naja gut, das ist jetzt, geht in die Tiefen des Presserechtes. Wenn man natürlich sozusagen sich die Ausführungen dort zu eigen macht und ohne jeden sachlichen Grund dann hier in einem deutschen Medium einen deutschen Staatsbürger, möglicherweise sogar einen Prominenten, namentlich in Verbindung mit möglicherweise zwielichtigen Geschäften bringt, dann kommt man halt sozusagen in die Beweislast. Dann muss man letztendlich gegebenenfalls, wenn der sich juristisch wehrt, dann belegen, dass der tatsächlich was Böses gemacht hat. Denn, wie gesagt, der bloße Besitz eines derartigen Kontos ist ja ganz eindeutig nicht strafbar.
Aber ist das wahrscheinlich, dass sich so jemand tatsächlich juristisch wehrt, weil bringt er sich nicht damit erst recht in die Öffentlichkeit?
Also, ohne jetzt aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, ich weiß von Anwaltskollegen aus einer großen Anwaltskanzlei in Deutschland, die sich intensiv mit derartigen Fragen beschäftigen, dass die natürlich auch schon diverse Briefe an deutsche Medien geschickt haben und gesagt haben, sollte der Name unseres Mandanten auftauchen, dann nennt ihn besser nicht, denn das gibt Ärger. Denn wir sind der Meinung, er darf in diesem Kontext jetzt nicht an die Öffentlichkeit gezogen werden, weil das ja quasi auf eine Bloßstellung von persönlichen Dingen, also wo ich mein Konto habe oder so, das geht ja erstmal niemand an, auch wenn ich prominent bin, hinausläuft und natürlich auch quasi auf eine Art Vorverurteilung.
Wenn ich jetzt überlege, welche Wirkung haben jetzt diese Enthüllungen, die dort ja jetzt wahrscheinlich auch noch Stück für Stück uns weiter beschäftigen werden. Also ich glaube, viele PR-Leute sind jetzt auf einmal beschäftigt, viele Juristen werden beschäftigt sein. Aber glaubst du, dass die Enthüllungen uns auch noch irgendwie auf eine andere Art und Weise weiterbringen?
Ja, also ich persönlich mache eben wirklich diese Grenzziehung, dass ich sage, legales Verhalten gehört nicht in der Öffentlichkeit angeprangert. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Motive für Menschen, möglicherweise Offshore-Konten zu betreiben. Natürlich spricht eine gewisse Vermutung dafür, dass vieles zum Beispiel zur Steueroptimierung diente, aber es mag ja auch private Gründe geben bei schwerreichen Menschen, ja. Soll vielleicht die Ehefrau oder die Großtante nicht wissen, wie groß das Vermögen ist oder ähnliches. Und ich meine, dass man hier aus gutem Grund da nicht diese Dinge in die Öffentlichkeit zerren darf, wie ich vorhin schon sagte. Ja.
Glaubst du eigentlich, dass solche großen Enthüllungen wie jetzt, die dann auch von ganz vielen Journalisten weltweit auch über so lange Zeit ja auch de facto quasi geheim gehalten wurden, dass die aber auch dazu anregen, andere Journalisten auch Vergleichbares zu enthüllen, dann aber eben nicht so sauber und auch juristisch vorsichtig zu agieren, wie wir das jetzt beobachten?
Naja, das ist eben die große Frage, ob die Enthüllung der Panama Papers jetzt wirklich ein geschichtsträchtiger journalistischer Coup ist oder ob der jetzt sozusagen die Hexenjagd auf vielen Ebenen sozusagen legitimiert und dass man sagt, oh, die haben das ja auch so gemacht, machen wir das auch. Das ist natürlich etwas, wo Journalisten sich mit ihrem eigenen Ethos beschäftigen müssen und nicht nur mit den Paragraphen. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass Privates erstmal privat bleiben muss, auch wenn jemand prominenter ist. Das ist die ganz klare Vorgabe hinsichtlich des Persönlichkeitsrechts und dieses Persönlichkeitsrecht muss eben geachtet werden. Wenn Journalisten über die Stränge schlagen, dann ist es ja allerdings, das muss man auch sagen, in Deutschland jetzt nicht unbedingt so, dass sich gerade Prominente oder Menschen mit Geld nicht zu wehren wissen könnten. Wir haben ja hier ein relativ gut ausgebautes Justizsystem und mit dem Landgericht Hamburg und anderen Gerichten ja auch deutlich persönlichkeitsrechtsfreundliche Gerichte, die den Betroffenen dann natürlich auch zur Seite stehen. Und dass wir bislang noch von keiner Klage gehört haben oder einstweiligen Verfügung, liegt halt einfach daran, dass die Medien das auch wissen.
Sagt Udo Vetter, wir haben mit dem Strafrechtler sowohl über die Causa Jan Böhmermann als auch über die Panama Papers gesprochen, hier bei D-Radio Wissen. Danke, Udo.
Ja, ich bedanke mich bei euch. Schönen Abend.
Britta Wedeling bei uns in der Show war und heute ist sie wieder da und ich freue mich riesig. Hallo, Britta.
Hallo, ich freue mich auch, endlich mal wieder bei euch dabei zu sein. Es ist ja ein bisschen wie nach Hause telefonieren, ja? Ich bin praktisch hier IT, ja? Und ihr seid irgendwo anders auf der anderen Seite der Welt.
Ja, das ist wirklich total weit weg und ich vermisse es auch ein bisschen. Ich könnte auch mal wieder in die USA fahren,
aber
ich glaube, das ist ein anderes Thema. Denn es gibt bei dir vor der Haustür jetzt demnächst einige spannende Neuerungen. Es geht um Facebook, ein Netzwerk, was die Deutschen wie verrückt nutzen, haben wir letztens erfahren. 27 Millionen Deutsche sind immer regelmäßig aktiv und 78% sogar jeden Tag. Und das Interessante ist dort, dass es gerade einige Neuigkeiten gibt, die für uns Journalisten extrem spannend sind. Und darüber reden wir jetzt mit dir, Britta. Und bevor wir mal auf die nächste Woche schauen, lass uns mal über die aktuelle Ankündigung von Facebook Live sprechen. Das ist ja Live-Video für alle. Mark Zuckerberg scheint richtig auf den Geschmack gekommen zu sein, denn die Funktion, die gibt es eigentlich schon länger, war ein bisschen versteckt für Promis. Nun wird sie für alle ganz groß ausgespielt. Woher kommt auf einmal das Interesse von Facebook an Live-Video?
Das ist ganz interessant, ja. Also schon bei der letzten F8 war die Rede davon, dass Facebook ein viel unmittelbareres Netzwerk werden soll, dass die Erfahrung von Content, vor allen Dingen was den Videocontent angeht, unmittelbarer werden soll. Und jetzt ist es tatsächlich da. Also über Video sollen die Nutzer, die bei Facebook aktiv sind, noch viel mehr mittendrin statt nur dabei sein.
Das heißt konkret, welche Entwicklung erwartest du? Wird das Ganze jetzt sofort durch die Decke gehen und wir werden alle nur noch live streamen? Weil ich sag mal, wir kennen das schon von Periscope beispielsweise, aber da war es doch eher noch was nur einige genutzt haben, nicht viele.
Ja, Twitter und Periscope haben es vorgemacht. Ja. Facebook setzt jetzt alles daran, auch in diese Richtung zu gehen. Natürlich hat Facebook eine ganz andere Nutzerbasis. Das ist ja immer auch das Problem von Twitter. Twitter hat um die 300 Millionen Nutzer. Facebook liegt ja weit über 1,6 Milliarden. Also der Traffic, der da zustande kommen wird bei Video, wird natürlich erheblich, erheblich größer sein. Anders als bei Twitter, vor allen Dingen in Deutschland, ist es ja auch so bei Facebook, dass bei Facebook eher viele normale Nutzer unterwegs sind, also der Otto-Normalverbraucher, der Mainstream-Nutzer unterwegs ist. Deswegen ist da schon zu erwarten, dass wir da durchaus das ein oder andere Video sehen werden, wie das immer so ist. Bei neuen Features wird hier erstmal viel experimentiert werden und es wird immer die üblichen Vorwürfe geben, ja, was muss denn der einzelne Nutzer, was hat denn der überhaupt zu erzählen, was hat denn der überhaupt für Videos, ist das überhaupt interessant, was der macht, ja. Aber wie die Erfahrung gezeigt hat, sind die Features dann doch immer interessanter, als man eigentlich gedacht hat.
Das ist eigentlich ganz interessant, wenn wir jetzt auch mal überlegen, was könnte denn dann noch kommen? Nächste Woche ist dann die Entwicklerkonferenz F8. Du sagst, das, was dort vorgestellt wird, das hat auch für unsere Journalisten hochwahrscheinlich oder wahrscheinlich eine große Relevanz. Warum?
Naja, also es geht zum einen um die Video-Device, es geht zum anderen natürlich darum, dass Facebook mit Oculus Rift, dass er auf diese Videostrategie aufsetzt, mittlerweile wahnsinnig viel Traffic erzeugt und wahnsinnig viel Umsatz macht. Also in den Quartalszahlen, wenn man sich die anschaut bei Facebook, sind da die großen Revenues, also da sind die großen Umsätze, die Umsätze, die besonders stark wachsen bei Facebook. Wenn wir über Werbung nachdenken, wenn wir über neue Werbeformate nachdenken, es geht da das Geld hin. Das ist zwar im Vergleich zu dem, was an Fernsehwerbung noch investiert wird, noch klein, aber wenn wir als Medienunternehmen darüber nachdenken, wo gehen die Inhalte hin, wo gehen die Nutzer hin, welche Inhalte konsumieren die Nutzer, dann geht es ganz klar in die Richtung Video und natürlich hat Facebook das erkannt und setzt damit neuen Features drauf, wobei das ist ja auch schon so ein bisschen durchgesickert, denke ich, auch bei euch in Deutschland geht es nicht nur um das Live-Video, es werden auch andere Dinge vorgestellt. Meine persönliche Lieblingsfeature wird wahrscheinlich eine Art Chatbot geben. Es gab ja da in den letzten Wochen eine große Diskussion darüber, weil Microsoft ein ähnliches Produkt vorgestellt hat mit dem Chatbot, den auch gleich bei Twitter versucht hat zu präsentieren. Es war ein Bot, der über Twitter mit Nutzern korrespondiert und kommuniziert hat. Und wie das dann so ist, wenn neue Technik präsentiert wird, versuchen die Leute natürlich erstmal zu zeigen, wie doof das eigentlich alles ist und damit zu experimentieren, damit auch ein bisschen den einen oder anderen Trick zu machen. Und das Ganze endete dann damit, dass tatsächlich Tay, der Chatbot von Microsoft, dann durchaus Sachen geäußert hat, die nicht politisch opportun waren. Aber sozusagen die Idee, Kommunikation mal weitergedacht, das wird das große Thema sein dieser Konferenz.
Aber dieser Chatbot von Facebook, was glaubst du, ist das auch nur eine nette Geschichte oder ist das eine Entwicklung, die wirklich bahnbrechend was verändern wird?
Naja, also Messenger ist ja das zentrale Kommunikationstool. Wenn man sich anguckt, wie die Nutzer Facebook nutzen, dann nutzen sehr viele Leute gar nicht unbedingt die Funktion, etwas zu posten oder etwas zu kommentieren, sondern wirklich ein Großteil der Nutzer nutzt nur den Messenger, also nur die Chatmöglichkeit. Es ist immer ganz interessant, wenn man die Leute dann fragt, wie viel nutzen sie eigentlich Facebook und die Leute dann vergessen, dass wenn sie Messenger nutzen, dass sie dann auch Facebook nutzen. Und Facebook möchte gerne den Messenger zum zentralen Kommunikationstool zwischen Firmen und Kunden aufbauen. Es gibt bei Facebook zum Beispiel die Möglichkeit jetzt, dass man in dem Chatfenster selber einen privaten Fahrdienst bestellen kann. Und dieses Feature will Facebook weiter ausbauen. Sie haben sich ja von PayPal einen Manager geholt, der sozusagen jetzt den Messenger verantwortet und es wird auch darum gehen in Zukunft, dass man dort auch bezahlen kann. Es geht da richtig auch um Finanzströme zwischen Unternehmen und Kunden.
Ich glaube, das ist auch so ein Faktor, warum einige ganz aufgeregt sagen, hey, diese Einführung von der Messenger-API, das ist genauso wichtig wie die Einführung des Starts des App-Stores fürs iPhone. Ist das vergleichbar?
Da muss man wahrscheinlich sehen, wie sich das entwickelt. Und es hängt wahrscheinlich sehr stark davon ab, wie interessant die Features sind. Ja? Also das hat man ja auch bei den Apps gesehen, je interessanter die Produkte werden, desto eher sind Leute auch bereit, die Produkte zu nutzen. Und wenn die Nutzer das Gefühl haben, naja, wenn ich Messenger nutze, dann werde ich ständig mit Werbung zugeknallt und ich bekomme ständig irgendwelche Spam-Nachrichten, dann wird das den Erfolg sicherlich negativ beeinflussen. Aber ich denke, so schlau ist Facebook, dass sie das auch entdecken und möglichst attraktive Angebote für ihre Nutzer auch dort haben wollen, sodass der Messenger tatsächlich auch eine attraktive Plattform ist. Und ich glaube schon, dass es in die Richtung geht, in eine neue Plattform, die das Thema Kommunikation nochmal ganz neu erfindet.
Wenn du uns jetzt nochmal so die Stimmung im Valley beschreibst, so kurz vor der F8, wie ist die?
Die Stimmung sehr aufgeregt. Ist ja immer, du, hier sind ja immer alle aufgeregt, ja, es ist eine Daueraufgeregtheit hier in Kalifornien. Tatsächlich sind, glaube ich, alle sehr gespannt. Das Thema AI ist ja durchaus ein Thema, was viele Unternehmen interessiert, und was ich ja besonders spannend finde an solchen Themen ist, immer dann, wenn es sozusagen nicht so einfach ist. Ja, es war ja im Sommer mit dem Microsoft Chatbot ja viel die Rede davon, Mensch, die AI, sie wird die Welt übernehmen und wir werden alle sterben. Und dann hat sich ja innerhalb von 24 Stunden gezeigt, dass die AI doch nicht so, also in Gestalt des Chatbots eben in diesem Fall, doch nicht so schlau ist. Ja? Also was ich immer interessant finde, ist, wenn so ein Thema wie in dem Fall Artificial Intelligence oder die neue Erfindung von Kommunikation mehrere Facetten hat, dann ist es nicht nur technisch interessant, sondern auch gesellschaftlich.
Sagt Britta Wedling, wir sind gespannt, was da nächste Woche von Facebook tatsächlich dann um die Ecke kommt. Und erste Eindrücke gab es schon mal aus dem Valley von Britta. Dank dir.
Tschüss.
Tschüss.
Was mit Medien, das jubilierende Medienmagazin. Ja. Schnapszahl, Herr Päder, Schnapszahl.
4, 4, 4.
Das ist die 444. Krass. Ausgabe von unserem kleinen, kuscheligen Medienmagazin. Wenn man unsere Zeit vor die Radio-Wissen damals beim Campus Radio mitzählt. Krass, oder?
Das ist wirklich krass, weil wir haben ja höchstens eine Ausgabe pro Woche produziert, wenn man das mal rückrechnet.
Heißt das im Endergebnis, du bist alt?
Ja, aber nicht älter als du, und weißt, in der Rechnung zumindest.
Und weißt du, was wir schon lange nicht mehr gespielt haben, was fast ein bisschen schade ist?
Ja, fast. Ich weiß es.
Zeit. Oh. Das müssen wir doch mal wieder spielen, oder?
Ja, vor allem müssen wir es, glaube ich, nochmal ganz kurz wieder erklären, weil es ist ja wirklich schon gefühlte 111 Sendungen her, dass wir das zuletzt getan haben, wenn nicht sogar noch länger, oder?
Ja, wir stellen
unser kleines Medienquiz.
Es ist ja mal so, man kommt mal so Veranstaltungen hin, da stehen so Leute rum und soll sich mit denen unterhalten. Und wer war das nochmal? Was hat diese Person geleistet oder was für ein Thema gibt's da? Also ein Köpfequiz.
Ein Köpfequiz. Und die geheime Zielsetzung dieses Quizzes ist es eigentlich, Herrn Päler, wie immer, gnadenlos zu blamieren aufgrund seiner Unwissenheit.
Naja, würde ich so nicht bezeichnen. Ich würde sagen, einfach schon. Gemeinsam lernen ist das Ziel.
Ich habe halt auch einfach so ein schlechtes Namensgedächtnis.
Ja.
Ne? Willst du anfangen?
Ja, meine erste Frage ist erstmal, fangen wir mal einfach an. RTL 2, die haben gesagt, Mensch du, gestern kam das raus, sie wollen einen Digitalsender starten.
RTL 2?
Ein neues Produkt. Und ich möchte gerne von dir heißen, entweder, was ist das für ein Sender oder wie heißt dieser Sender? Und eins sage ich dir schon mal, RTL 2 steckt da auch mit drin. Also sie sagen, oh, ein Kanalangebot ist uns zu drisch. Ende Mai oder Anfang Juni geht es dann los mit einem weiteren Live-Fernsehkanal.
Dann heißt live, hast du gesagt?
Ja.
Fernsehen ist ja irgendwie immer live.
Ja, ja, also so ein echt lineares Produkt.
RTL 2 ist mit drin. RTL 2 online.
Nicht schlecht. RTL 2 U.
Ah.
RTL 2 U, das ist ein junger Ableger, der da kommt. So ein Jugendkanal von RTL 2 sozusagen. Die sind, werden halt auch älter, man merkt's. Bin gespannt, was da kommt. So, ja, Herr Peller, kein Punkt für dich. Aber eine Frage für mich.
Ja, ganz genau. Ich bin ja ganz, ganz gespannt, weil heute ist ja wieder Echo, ne?
Ah, ja.
Und
Udo Lindenberg.
Nein, das meine ich nicht. Ich möchte von dir wissen,
okay,
dieses Mal und davor das Jahr hat ja Barbara Schöneberger diese Show moderiert.
Ja.
Wer hat denn im Jahr 2014, also vor 2 Jahren, den Echo moderiert?
Vor 2 Jahren den Kim Fischer?
Nein.
Okay, weiß ich nicht.
Du meinst die andere. Helene Fischer.
Helene Fischer. Wirklich?
Leider, oh, ja, aber leider, das wäre richtig gewesen.
Ich habe mich vertan.
Die Kim Fischer, ich glaube, die moderiert nicht solche, egal.
Das ist richtig. So, großes Jubiläum demnächst. Elmar Hörigs Sendung Sat.1, Bube, Dame, Hörig. Großer Erfolg.
Ja.
Ich hätte gerne eine Assistentin von damals. Vom Elmar Hörig, die dann auch nochmal den ein oder anderen Fernsehauftritt hatte.
Aber das war nicht Maren Gilzer, oder?
Nein.
Die hat nur das Glücksrad gemacht. Das weiß ich nicht.
Barbara Schöneberger wäre die richtige Antwort gewesen.
Nein, echt? Das wusste ich gar
das
nicht.
War ihr fast einer Stimmt. ihrer Durchbrüche. Und was richtig witzig ist, in der Wikipedia-Seite, die ich von Barbara Schöneberger natürlich auswendig kenne, steht, Schönebergers bislang größter Erfolg war ihre Sendung Blondes Gift. Die ging ja 2001. Mhm. Ist das wirklich, kann man das so stehen lassen? Das ist doch, oder?
Also das war irgendwie so, nee, das, also ich glaube, dass das viele schon irgendwie lieben, weil das noch so Barbara in ihren Anfangsjahren
naja.
War. Aber so, also das war ja auch noch ein bisschen Nische.
Jesus. Das ist sowieso, das kann man, was man sagen würde, als ob bei uns was mit Medien beim Campus Radio der größte Erfolg war. So, eine Frage noch schnell für mich.
Ja, schnell. Und zwar, das habe ich mir rausgesucht. Der ist ja quasi jetzt ungewollt auch zum Medienstar geworden. Wie heißt eigentlich das Staatsoberhaupt von Panama?
Oh, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, wir alle heißen die im
Es ist nicht Janosch.
Nein, es ist ein Juan Carlos Varela.
Wirklich?
Juan
Carlos.
Ja, genau.
So, Juan Carlos Pella.
Ich möchte schnell noch eine Frage. Schnell.
Nee, wir haben keine Zeit mehr, Herr Perle.
Oh, dann habe ich aber auch nicht verloren, ne?
Gleichstand, oder?
Ja.
Ich habe vergessen, die Punkte mitzuzählen. Aber es war eine Freude, mal wieder mit dir das Köpfe-Quiz zu spielen.
Brauchen
können
wir
es öfter
nicht
machen. Mag, wir gucken mal. Große Freude. Nächste Woche hören wir uns.
Mhm.
20 Uhr an dieser Stelle. Die Radio Wissen, eine Stunde was mit Medien. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Die Radio Wissen, eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.